Hallo zusammen und schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 28. Mai. Nach der Heilung des Gelähmten im Tempelbezirk gibt es Klärungsbedarf. Eine gute Gelegenheit für Petrus und Johannes zu einer Rede. Wir lesen Apostelgeschichte 4, 1 bis 12, Basisbibel. Petrus und Johannes waren noch dabei, zum Volk zu sprechen. Auf einmal kamen die Priester, der Hauptmann der Tempelwache sowie die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht, denn Petrus und Johannes lehrten das Volk und verkündeten am Beispiel von Jesus die Auferstehung der Toten. Petrus und Johannes reden zu den um sie herum stehenden Jerusalemern. Aber das scheint dem Verfasser gar nicht so wichtig zu sein. Ihm geht es um den sich jetzt anbahnenden Konflikt. Es wird knallen zwischen den beiden christlichen Aposteln und dem jüdischen Hohen Rat. Und der nähert sich in Gestalt der Priester und mit ihnen die Tempelpolizei und weitere Sadduzäer. Diese Bezeichnungen schauen wir uns näher an. Priester, Kohanim genannt. Sie übten im Jerusalemer Tempel den Dienst am Altar aus. Das war ein Erbberuf. Man wurde in eine priesterliche Familie hineingeboren. Man suchte sich diesen Job nicht aus, obwohl er ein ziemlich lukrativer Job war. Die Römer hatten bei der Vergabe auch immer ihre Finger mit im Spiel. Die Priester stehen zum Tempel. Klar, der ist ihr Leben. Ohne Tempelopfer kein Überleben für sie. Ein Tempel nur zum Beten, wie eine aufgeblasene Synagoge, da waren sie leidenschaftlich und mit biblischen Gründen dagegen. Bei der Tempelwache handelte es sich um eine Polizeitruppe, die unter jüdischem Befehl stand. Sie hatte für die äußere Ordnung im Tempelbereich zu sorgen. Ihr Befehlshaber wird Hauptmann genannt und er stammte auch aus dem Kreis der führenden Priester. Sadduzäer. Das war eine religiöse Gruppierung, die der Priesteraristokratie nahestand. Sie waren Verfechter des politischen und religiösen Status quo. Einen Messias, der alles ändert, den brauchten sie nicht. Interessanterweise konnten sich ihre konservative Grundhaltung mit einer aufgeschlossenen Haltung gegenüber den kulturellen Einflüssen des Hellenismus gut verbinden. Das machte sie nicht zu den Freunden der Pharisäer. Im Gegensatz zu denen erkannten die Pharisäer nämlich nur die schriftliche Tora als verbindlich an. Und deswegen konnten sie die Hoffnung auf eine zukünftige Auferstehung der Toten nicht teilen. Sie glaubten dagegen, jeder erntet im Leben, was er an Gutem oder Bösen gesät hat. Und gerade die Sadduzäer bekommen Schnappatmung, als Petrus von der Auferweckung Jesu spricht. Und das im Tempelbezirk. Geht's noch? Das geht gar nicht. Was folgt? Sie nehmen die beiden fest und sperrten sie bis zum nächsten Morgen ins Gefängnis. Es war nämlich schon Abend. Jo, wie die Zeit verfliegt. Am Nachmittag noch geheilt, gepredigt und abends im Knast. Warum? Weil der Hohe Rat abends nicht mehr tagt. Also übernachten die beiden im Gefängnis. Übrigens, der Text spricht wörtlich davon, dass man an sie Hand anlegte, an sie, nicht an die beiden. Es spricht also einiges dafür, dass auch der Gelähmte, rein sicherheitshalber, auch verhaftet wurde. Viele, die Petrus reden hörten, gehört hatten, kamen zum Glauben. So stieg allein die Zahl der Männer in der Gemeinde auf etwa 5000. Ja, bevor es weitergeht, erfahren wir die Frucht der Petrusrede, auch wenn wir sie nicht mitgehört haben. Die Zahl der Gemeinde wächst weiter. Allein die Zahl der Männer betrug jetzt 5000. Alles schon längst nicht mehr zählbar. Die Jesusgemeinschaft ist nicht mehr zu übersehen in Jerusalem. Am nächsten Morgen trafen sich in Jerusalem die Mitglieder des jüdischen Rats, die führenden Männer des Volkes, die Ratsältesten und die Schriftgelehrten. Auch der hohe Priester Hannas war dabei, ebenso Kaiphas, Johannes, Alexander und all die anderen, die zur Familie des Hohepriesters gehörten. Ja, hier zeigt sich unser Verfasser mal von der ausführlichen Seite. Der Hohe Rat wird uns vorgestellt, die Machthaber. Ein Blick auf die Hohepriester. In der Zeit Jesu erwies sich Hannas als schlauer Fuchs. Er war selbst von 6 bis 15 nach Christus Hohepriester und konnte das Amt weithin seiner Familie reservieren. 5 seiner Söhne wurden selbst Hohepriester. Kaiphas heiratete sich in die Familie des Hannas ein. Hannas und Kaiphas waren maßgeblich an den Vorermittlungen gegen Jesus beteiligt. Der Wind wird also rauer. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und verhörten sie. Woher hattet ihr Kraft, den Gelähmten zu heilen? In wessen Namen habt ihr das getan? Die Heilung als solche steht nicht zur Verhandlung. Die Frage lautet vielmehr, wer oder was steckt hinter der Heilung, hinter dem Allen? Welcher Name? Es geht immer um den Namen, um die Person oder Macht. Wer ist letztlich für alles verantwortlich? Jetzt wird in Erfüllung gehen, was unser Verfasser im Evangelium angekündigt hat. Man wird euch vor die Gerichte schleppen und dann wird euch die Heilige Geistkraft eingeben, was ihr sagen sollt. Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Er antwortete: Ihr führenden Männer des Volkes, ihr Ratsältesten, ihr verhört uns heute, weil wir einem kranken Menschen geholfen haben. Ihr wollt erfahren, wodurch dieser geheilt worden ist? Nun, ihr alle und das ganze Volk Israel sollt es wissen. Er ist im Namen von Jesus Christus, dem Nazoräer, geheilt worden. Den habt ihr gekreuzigt und den hat Gott von den Toten auferweckt. Durch seine Kraft steht dieser Mann hier gesund vor euch. Dieser Jesus ist der Stein, von dem die Heilige Schrift sagt, ihr, die Bauleute, habt ihn verworfen, aber er ist zum Grundstein geworden. Kein anderer kann Rettung bringen und Gott hat uns auch keinen anderen Namen unter dem Himmel bekannt gemacht, durch den wir Rettung finden. Höflich und korrekt wendet sich Petrus an den Hohen Rat. Der Anlass, die Heilung des Gelähmten. Wodurch ist dieser geheilt bzw. gerettet worden? Na ganz klar, wir ahnen es schon und wir liegen richtig. Im Namen von Jesus, dem Christus, dem Nazoräer ist er geheilt, gerettet worden. Das ist die uns mittlerweile vertraute apostolische Botschaft. Dieser Jesus, den bekennen wir als Messias und er ist aus Nazareth. Und ihr kennt ihn gut. Ihr habt ihn nämlich verurteilt, abgelehnt, den Römern zur Kreuzigung übergeben und die haben das auch durchgezogen. Aber Gott hat ihn auferweckt. Und dieser Jesus ist es, der den Gelähmten gesund gemacht hat. Und jetzt geht Petrus einen Schritt weiter und unser Verfasser erzählt es uns. Dieser Jesus ist der Stein, der von euch Bauleuten verächtlich zurückgewiesen wurde und der ist dennoch zum Eckstein geworden. Ja, wo kommt der Stein auf einmal her? Eingebung durch die Geistkraft? Vielleicht. Ganz sicher hat unser Verfasser das Bild aus Psalm 118, 22 aufgegriffen. Wieder einmal ist die hebräische Bibel der Raum der Erkenntnis. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, zum Grundstein, zur Grundlage des Lebens. Wenn dem so ist, dann ist es nur logisch, dass es durch niemand anderes Hilfe, erste Hilfe, also Rettung gibt. Warum? Weil es keinen anderen Namen unter dem Himmel gibt, der den Menschen gegeben ist, durch den uns geholfen werden könnte. Ja, das ist also dieser Hammervers, den sogenannten Absolutheitsanspruch Jesu finden wir hier. Ich taste mich mal vor und sage euch, was mir das bedeutet. Ich stehe absolut zu Jesus. Und von Petrus höre ich hier einen unbedingten Anspruch, In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Petrus ruft so zur Umkehr auf. Dem folge ich. Ohne Umkehr kommen Menschen nicht zum Heil, zum Leben. Das ist für mich heute mit Händen zu greifen, dass wir Menschen uns ändern müssen, sonst geht unsere Welt den Bach runter. Der Absolutheitsanspruch von Jesus ist für mich ein Ruf zur Umkehr. Zur Umkehr brauche ich Freiheit, Freiraum, Befreiung. Deswegen stehe ich zu Jesus und zur Freiheit, gerade auch in unserer pluralistischen Gesellschaft. Warum? Weil ich die Tendenz sehe, die Freiheit, die Weite einzuengen, weil Freiheit ängstigen, überfordern kann und anstrengend ist. Enge erzeugt dagegen Geborgenheit. Einen unbedingten Anspruch höre ich auch im Johannesevangelium. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Der Weg von Jesus ist der Weg der Liebe durch den Tod ins Leben. Der Absolutheitsanspruch von Jesus ist für mich ein Ruf zur Liebe. Ohne Liebe kommen Menschen nicht zum Heil, zum Leben. Daher stehe ich zu Jesus und zur Liebe, auch in unserer pluralistischen Gesellschaft. Warum? Weil ich die Tendenz sehe, die Liebe rassistisch einzugrenzen, auf das eigene Volk zum Beispiel. Einen unbedingten Anspruch höre ich auch im Philipperbrief. Jesus erhält den Namen, der über alle Namen ist. Daher wird universale Anerkennung für Jesus verlangt. Natürlich will jede Wahrheit die Zustimmung aller, sonst wäre sie nicht Wahrheit. Intolerant ist nur die Wahrheit, die sich mit Gewalt durchsetzen will. Auf diese Gewalt verzichtet Gott. Gott verzichtet auf Gewalt, um Menschen zu gewinnen. Der, der Gott gleich war, nahm Knechtsgestalt an, war gleich einem Menschen und erniedrigte sich selbst bis zum Sklaventod am Kreuz. Der Absolutheitsanspruch von Jesus setzt sich mit Gewaltverzicht durch. Daher stehe ich zu Jesus und zum Gewaltverzicht. Warum stehe ich also zu Jesus? Weil Jesus zu mir steht und weil Jesus für Freiheit, Liebe und Barmherzigkeit steht. Ihm folge ich und so bin ich auf dem Weg ins Leben. Vielleicht kann man es so zuspitzen, wie Gerd Theissen es sagt. Für die Person Jesus gilt der Grundsatz, wer nicht gegen mich ist, ist für mich. Für seine Sache gilt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Liebe, Umkehr und Gewaltverzicht gelten für mich auch. Absolut. Shalom.